Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du an Heiligabend denkst. Freust du dich da schon drauf? Und sagst, ja, das wird wirklich so ein Highlight im Jahr. Oder, weiß nicht, eigentlich habe ich schon gar keine Lust. So schön unsere Vorstellungen vom Heiligen Abend auch sind, sage ich umgekehrt, ist es der gnadenloseste Abend im Jahr. Weil es gibt wohl kaum einen Abend, der so ehrlich spiegelt, wie es um uns steht und um unsere Familie. An dem Heiligabend zeigt sich, wie deine Beziehungen sind. Also wenn du Teil einer Familie bist, dann wird sich an dem Abend zeigen, wie ihr miteinander umgeht. Wie das miteinander ist, wie ihr zurechtkommt miteinander. Und dann ist ja manchmal da die Stimmung vielleicht auch ganz schlecht, ja, und dann versucht da die Mama noch so die Wogen zu glätten, dass alle so ein auf nett machen und auf, ja, Heiligen Abend so, aber es faktisch funktioniert sich. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man auch nichts groß glätten. Weil wenn du mit deiner Familie verstritten bist, wenn du keine Freundschaften aufgebaut hast, dann kannst du das am Heiligen Abend auch nicht wegbügeln, sondern das wird dir dann wiedergespiegelt. Und meine These, wer es als Film mal gucken will, guckt mal Charles Dickens und die große Weihnachtsgeschichte. Ein fantastischer Film, wo ich finde, genau der zeigt diesen Punkt. Weihnachten, Heiligabend ist so ehrlich mit uns. Aber der zeigt nicht nur, wie es in unserem Miteinander steht, sondern auch, wie es mit Gott und mir ist. Also genauso sozusagen. Also freue ich mich drauf, feiere ich wirklich, dass Jesus geboren ist, oder und berührt es mich und bin einfach dann ganz arg dankbar, oder lässt es mich einfach nur kalt und ich denke, wann ist dieser Weihnachtszirkus da vorbei? Ich brauche das eigentlich alles gar nicht mehr. Ja. Also Heiliger Abend, würde ich sagen, tritt ehrlich zutage, wie es zu Hause aussieht, wie es zwischen dir und Gott aussieht. Und deswegen würde ich sagen, ist es auch eine Chance. Das ist ja eine Riesenchance, um uns wieder aufzubauen, wieder einzufangen, wieder zurückzuholen. Und jetzt haben wir noch 2,5 Wochen Zeit. Und unser heutiger Predigttext im Jesaja-Buch, der ist hoffentlich so eine Hilfe, dass dieser heilige Abend für dich ein heiliger Abend wird und nicht ein grausamer Abend. Der steht im Jesaja-Buch und ich lese ihn nachher vor. Und das Jesaja-Buch, ich weiß nicht, wer von euch große Bibelleser sind und das Jesaja-Buch schon mal durchgelesen haben, die werden merken, es gibt Bücher, die sich besser lesen, ja, wo flüssiger sind, wo irgendwie interessanter sind, ja, weil es hat ein Prophetenbuch und ein Prophetenbuch hat einen Platz in einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten politischen und gesellschaftlichen Situation, die läuft einfach und der Prophet richtet von Gott eine Botschaft genau in die Situation aus und hinein sozusagen. Und deswegen klärt es auch ein bisschen, warum das manchmal so durcheinander wirkt und nicht ganz einfach zu lesen ist. Aber wenn wir verstehen wollen, was Gott den Menschen sagen will, dann müssen wir natürlich immer gucken, was war damals los. Und da gibt es andere Bücher in der Bibel, wo das dann gut darstellen. Und so mal grober Umriss, also zur Zeit Jesajas, Leute, da war wirklich Chaos. Wirklich Chaos, weil die Großmächte, die sind damals aneinander geraten und Israel hat halt einfach eine ganz blöde geopolitische Lage. Also da hast du oben die Syrer, unten die Ägypter, Richtung Westen das Meer und nach rechts Babylon oder eine große Wüste. Das heißt, alle, die nach unten wollen, müssen durch Israel durch, alle, die nach oben wollen, müssen auch nach Israel durch. Die sind immer zwischendrin, kriegen natürlich alle Einflüsse ab. Ist so ein bisschen wie in Deutschland. Also wenn die Holländer mit ihren Wohnwagen losziehen und irgendwo Urlaub machen wollen, nach Polen oder Tschechien, dann müssen die einfach da durch. Ja. Und die Polen und Tschechen, wenn sie nach Frankreich wollen, müssen auch mal quer rüber. Und die Dänen nach Italien müssen auch von oben unten durch. Also so ist es ein bisschen bei uns auch. Und ist es bei uns nicht so kompliziert, weil die relativ friedlich sind, aber man erkennt die gelben Nummernschilder und weiß hier, die Holländer haben wieder Urlaub. Aber bei den Israeliten war es damals nicht so friedlich, wie bei uns es ist. Und es waren enorme Herausforderungen und Auseinandersetzungen zur Zeit Jesajas. Und es hat darüber hinaus noch große Ursachen gehabt. Und dann lesen wir jetzt in dem ersten Kapitel, so ein bisschen einige Verse, was eigentlich das Thema war. Was das Thema war. Und da steht in diesem Buch, steht, was der Herr dem Prophet Jesaja, dem Sohn von Amos, über das Land Juda und die Stadt Jerusalem offenbart hat. Jesaja empfing diese Botschaft während der Zeit, als dort nacheinander die Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia regierten. Und jetzt die Botschaft. Hört zu, Himmel und Erde, hört zu, was der Herr sagt. Ich habe Kinder aufgezogen und jetzt, wo sie groß sind, sagen sie sich los von mir. Und überlegt mal, jedes Rind kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel will aber nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Wehe euch, ihr verbrecherisches und schuldbeladenes Volk, ist an eine üble Sippschaft ganz aus der Art geschlagen. Ihr habt den Herrn verlassen, den heiligen Gott Israels verworfen, ihm den Rücken gekehrt. Seid ihr noch nicht genug geschlagen worden, dass ihr immer noch widerspenstig seid? Ihr seid ja schon krank an Leib und Seele. Vom Scheitel bis zur Sohle ist kein heller Fleck mehr an euch, nur Beulen, blutige Striemen und frische Wunden. Niemand hat sie gereinigt und verbunden. Auch keine Salbe ist darauf gekommen. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind verbrannt, Fremde verzehren vor euren Augen die Ernte und eure Felder. Alles ist zerstört, als hätten wilden Horden bei euch gehaust. Nur Jerusalem ist übrig geblieben, wie ein Schutzdach im Weinberg, wie eine Wächterhütte im Gurkenfeld, eine ringsum belagerte Stadt. Hätte der Herr der Herrscher an der Welt nicht einen kleinen Rest von uns übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. Also in diesem ersten Kapitel des Jesaja-Buchs macht Gott einen Art heiligen Abend mit Israel. Der hält den Spiegel vor, den zeigt, Leute, so schaut's aus um euch. So ist es bestellt, sehr klar und deutlich, was die Ursachen dafür sind, dass euch so mies geht. Und die Erklärung ganz einfach, die haben sich von Gott abgewandt. Die haben von Gott nichts mehr erwartet. Und dann läuft halt, wie es läuft, wenn Gott einen laufen lässt. Und so sind wir auch beim ersten Punkt meiner Predigt angelangt. Eine Frage, die auch für dich gilt. Wo sind deine Erwartungen geblieben? Wo sind deine Erwartungen geblieben? Also die Israeliten haben sich abgewendet, Gott den Rücken gekehrt. Und das bedeutet, von ihm auch nichts mehr erwartet. Also keine Hilfe, keine Orientierung, keine Ratschläge. Und wenn man es von Gott nicht erwartet und das Thema trotzdem hat, ja, sucht man halt woanders, oder? Und natürlich bei allen anderen Menschen oder bei anderen Göttern, weil die hat natürlich noch Sorgen, die hat natürlich noch Probleme, weil es halt ein Teil vom Leben ist. Immer bei allen. Aber die sind nicht mehr zu Gott gegangen mit ihren Themen. Die sind nicht mehr zu ihm gegangen. Und deswegen so meine Frage heute Morgen, meine erste Frage an dich. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit dir und deinen Erwartungen? Erwartest du noch was von Gott? Oder weshalb bist du eigentlich heute Morgen hier? Hast du Erwartungen an den Gottesdienst, an eine Begegnung mit Gott, dass dir irgendwas passiert? Warum bist du hier? Ich denke an viele Jahre zurück, habe ich ein Gespräch gehabt mit Gudrun und die sagt, hatte Selbstständigkeit, da war immer viel los und so. Ich sage, Stefan, ich gehe eigentlich sonntags in die Kirche, da setze ich mich hin rein, da habe ich eine Stunde meine Ruhe, da will keiner was von mir, da kann ich in meinen Gedanken abtauchen und es ist wunderbar und es war's und dann gehe ich wieder heim. Dachte ich, das kann auch eine Erwartung sein, ja. Aber das ist keine Erwartung an Gott. Also was ist deine Erwartung an Gott? Hast du noch Erwartungen? Und Erwartungen, es ist ein vielschichtiges Thema und jeder verbindet was mit anders. Und ich sage, ich als Pastor mit dem Thema Erwartungen, ey, Fachmann, da bin ich ganz, ganz tief vertraut, weil jeder hat Ideen und Vorstellungen, was so ein Pastor zu machen hat und was er nicht zu machen hat. Und es ist bei jedem anders. Also wirklich viele, viele Erwartungen, die an uns herangetragen werden. Und es gibt etliche Kollegen, die leiden darunter. Aber für mich ist es immer so, nee, ich leide nicht drunter, ich freue mich nämlich. Weil ich wollte nie Teil einer Gemeinde sein, die keine Erwartungen hat. Weil wo nichts erwartet wird, so passiert auch nichts. Wo keine Erwartungen da sind, sind auch keine Ziele da sind, auf die man sich zubewegen will, außer dass man vielleicht seine Ruhe hat. Wer aber was erwartet, wer ein Ziel hat, wer wohin will, der sucht, der macht sich auf den Weg, der sucht auch Gott. Und ich hoffe mir für die Ende deiner Predigt, dass deine Erwartungen an Gott neu gestiegen sind, dass die größer werden als vorher und dass du an den heiligen Abenden die Zeit dorthin und überhaupt wirklich Erwartungen hast an Gott. Denn das Besondere und Außergewöhnliche ist, dass er danach Sehnsucht hat. Also der hat eine Sehnsucht, dass er sagt, kommt her zu mir mit euren Erwartungen. Ich will, dass ihr mich überschüttet mit Erwartungen. Das ist mein Thema, Mann, da bin ich gut drin, Erwartungen nachzugehen. Umgekehrt ist, dass wir natürlich, wenn wir Erwartungen haben oder keine haben, dass es auch Folgen hat für unser Leben. Und deswegen jetzt mein zweites Thema, dieser Stock hier. Schau mal an. Schau mal ganz ehrlich in dein Leben an, wie das Leben dich prügelt. Wie das Leben dich prügelt. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigttext, zu unserem eigentlichen. Und ich lese den größeren Abschnitt und am Ende werden es ein paar Verse, die im Fokus sind. Und dort steht, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch, den Stock der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschschritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhaften Frieden wird einkehren. Er wird auf den Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und er wird es so tun. Also das ist einer der großen Bibeltexte, den man schon mal gehört haben kann, der wirklich in der Weihnachtszeit hinein können. Und jetzt schaut mal, wie Jesaja das Leben hier beschreibt, wenn Gott keine Rolle spielt. Das Volk im Dunkeln, sitzt im Dunkeln. Keine geniale Vorstellung. Das Joch der Fremdherrschaft lastet auf ihnen. Ein Stock, die werden durchs Leben durchgeprügelt. Sozusagen. Und im Text wirkt schon so, als hätten sie es akzeptiert und sagen, naja, so ist halt das Leben und irgendwie müssen wir halt da durch und als akzeptieren. Ja. Und ich höre immer wieder Leute sagen, ja, das Leben ist halt mühsam, schwer und anstrengend und ich kann da sowieso nichts ändern. Ja, und das Leben ist schon gut drin, gell, uns zu prügeln. Also, da muss man mal so Süchte denken, die Menschen echt prügeln. Die Sucht hat sie im Griff. Da können Schulden Leute prügeln, finanzielle Ansprüche und Abhängigkeiten, Anerkennung durch die Rückmeldung anderer, ob im Leben oder in sozialen Medien. Ja, es muss immer wieder liefern, liefern, liefern und, und. Und deswegen, hey, fühl mal ehrlich in dich hinein. Fühl mal ehrlich in dich hinein. Spürst du manchmal die Last auf der Schulter wie so ein Joch? Und wo dich echt prügelt. Und ich dachte, heute Vormittag ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, zurückzukehren, Buße zu tun. Lasten, schwere Zeiten, Schicksalsschläge. Manchmal ist es auch so ein Aufwachen, so ein, okay, hey Mann, klar, ich laufe völlig in die falsche Richtung. Ich will wieder zurück. Zurück zu dem, der zerbricht, was auf meiner Schulter lastet. Hin zu dem, der den Stock des Treibers zerbricht, denn Jesus ist gekommen, um den wirklich zu zerbrechen. Und was passiert, wenn der zerbrochen ist? Was ist, wenn einer kommt und sagt, oh, komm hier, ich prügel dich hier mit dem Stock hier? Da grinst ihr alle, oder? Was sitzt ihr mich mit dem Ding hier, Stöckchen da prügeln, ist ja lächerlich. Hat doch gar keine Kraft mehr, da ist doch finito, zerbrochen, kann man auch nicht mehr zusammenmachen, ist vorbei. Und deswegen zurückkommen zu Gott und deswegen mein dritter, mein Hauptgedanke eigentlich, schraub deine Erwartungen hoch, schraub deine Erwartungen hoch. Und diese lesen wir jetzt, diese Aufforderung in unserem Haupttext heute Morgen, wo es heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also Leute, was ist das für ein Angebot? Ich kann ein Joch eintauschen, ein Stock, was mich treibt. Ich kann dem entkommen. Wenn ich das lese und tief mal sacken lasse, also dann macht das was mit mir. Und ich habe diesen Text genommen und habe angefangen zu unterstreichen, rauszuheben, was spricht mich eigentlich an. Und das Erste, was wir lesen, ist uns geboren, uns gegeben. Also diese Weihnachtsgeschichte in Bethlehem, die kann ich ja als distanzierte Besucher angucken, aber die Wirklichkeit ist eigentlich eine andere. Die sagt, hey Stefan, Bethlehem, das ist dein Bethlehem, du stehst da drin. Und deswegen habe ich die Krippe jetzt hingestellt und wir singen nachher das Lied von Paul Gerhardt, dieses alte große Lied, ich stehe an deine Krippe her, hier, o Jesus, du mein Leben. Der hat im Prinzip das umgedichtet, das ist uns geboren, das gilt dir und mir. Du darfst zu der Krippe kommen, du darfst davor stehen, du darfst dort deine Erwartungen hinbringen, weil dort gehören die hin. Da darfst du abladen, da darfst du auftanken. Und da ist einer, der dich nicht enttäuscht. Nämlich das zweite Wort, was raussticht. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und ruhen, kann es gar nicht richtig aussprechen. Ruhen, das drückt sowas wie eine kraftvolle Stille aus. Das Joch, die Last, die Verantwortung, die Schwierigkeiten, die bleiben auf seiner Schulter. Also wir Menschen, ich eingeschlossen, wir müssen immer wieder Verantwortung abgeben. Immer wieder. Weil wir nicht mehr können. Irgendwann sagt, ich will das Arbeitsleben hinter mir lassen. Ich will die Verantwortung abgeben. Ich will jetzt in Rente gehen. Ist genug, ich kann nicht mehr. Oder die Kinder. Die fühlen wir doch in der Selbstständigkeit, dass wir sie irgendwann abgeben können. Dass wir nicht mehr die Verantwortung haben, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Wir geben ab und es schmerzt manchmal, aber es erleichtert auch, ein Haus loszulassen oder vieles andere Posten, Aufgaben in der Gemeinde, die Verantwortung abgeben. Und jetzt haben wir einen, der nicht sagt, du, ich habe das lang genug gemacht, ich will nicht mehr, sondern der sagt, nein, ich habe die Verantwortung. Die ruht auf meiner Schulter und die bleibt da. Und weil sie da bleibt, kann er sagen, deswegen ist mein Name Programm. Name, sein Name ist Programm. Also schraub deine Erwartungen hoch, weil sein Name lautet wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und wenn du das jetzt hörst, bei welchem Namen bleibst du hängen? Bei welchem Namen bleibst du gerade hängen? Also ich vermute, wenn du jetzt ein gewisses Alter hast und du weißt, okay, mein Lebensende ist wirklich schon nicht mehr so weit weg, dann vermute ich, Vater der Ewigkeit ist dein Name. Und wenn wir dieses Hier und Jetzt gehen lassen müssen, dann ist doch der Wahnsinn, wenn wir einen haben, der auf uns wartet, uns abholt in die Ewigkeit. Und dann kann man sagen, Jesus, ich erwarte von dir, dass ich keine Angst vor dem Sterben habe, sondern dass ich eine Ruhe habe. Und ich bitte dich, abgeholt zu werden zu dem Zeitpunkt in die Ewigkeit, du Vater der Ewigkeit. Oder ist dein Name vielleicht wunderbarer Ratgeber, bei dem du hängen bleibst, das bist meins. Also mein Leben ist gerade so dermaßen verschachtelt von allen möglichen Herausforderungen, so viele Entscheidungen, die ich treffen muss und man gar nicht richtig weiß, was ist jetzt das Richtige und so viele gleichzeitig und dann hast du die Familie, die Verwandtschaft, die Arbeit und Ideen und vieles mehr. Leute, ey, manchmal ist mir das einfach zu kompliziert, überfordert mich regelmäßig und dann fragst du ja, wie entscheide ich? Wie entscheide ich? Und ihr seht es ja an der Politik, ne, der Rentenpolitik und was alles, wie viele Ratgeber, wie viele Beratungen, wie das kompliziert ist, das ganze Leben. Und wie ist es jetzt zu wissen, ich habe einen Gott, der sagt, ich bin ein wunderbarer Ratgeber. Weil bei dem bekommst du einen guten Rat. Der steht nicht für christliche Werte, sondern der ist christliche Werte. Und wenn wir uns dem zuwenden und sprechen, sagen, Jesus, sortier doch mal bitte meine Sachen. Ich weiß gerade echt auch nicht mehr so richtig. Lenke irgendwie die Umstände, mach einfach Entscheidungen klar. Dann macht er da auch was. Dann macht er da auch was. Also häng dich an diesen wunderbaren Ratgeber. Erwarte von dem wirklich, dass das irgendwie funktioniert. Und wenn du mal zurückblickst, ich keine Ahnung, irgendwie die Entscheidungen, es ist geworden und war gut. Ja, also ich finde es auch, bis jetzt geht eigentlich schon auch mit ihm. Funktioniert. Bitte den wunderbaren Ratgeber, dass er dich berät. Erwarte was von dem. Und dann ist noch der Name Fürst des Friedens. So ein Begriff, so groß, viel zu groß. Aber da komme ich jetzt ans Ende meiner Predigt. Und was, wenn dieser heilige Abend dieses Jahr mal so ein ganz besonderer Abend wäre, vielleicht komplett chaotisch, komplettes Durcheinander, Trubel, alles. Und es gibt vielleicht auch mal kurz Zoff, aber trotzdem ist ein Frieden da, in all dem Trubel, in all dem Durcheinander, wo jeder gesehen wird, wo jeder ein wichtiger Teil der Familie ist und das auch so erlebt. Wo man keine Wogen glätten muss, sondern wo es einfach passt. Oder wenn es bei dir klein oder fein ist, vielleicht besinnlich und ruhig, aber dieser Friede Gottes, der vom Fürsten ausgeht, dass du den persönlich erlebst und dass du dich nicht alleine erlebst, sondern dann bitte doch jetzt, Herr Jesus, keine Ahnung, ich bin alleine, Heiligabend, ich hätte auch jemand gerne. Lass mir doch einen Menschen im Kopf kommen, den ich anrufe und den einlade und wir miteinander Heiligabend feiern und es besonders wird. Hab Erwartungen an den. Also wir sind mitten in der Adventszeit, mitten in der Vorbereitungszeit und haben jetzt noch 2,5 Wochen, uns innerlich und äußerlich darauf einzustellen, auf Jesus, den Fürst des Friedens, dass der in meine Beziehungen kommen darf. Also ist da was, was du abgeben musst? Ist da was, wo er zerbrechen muss? Wo weg muss? Dann bete dafür und sag's ihm, dass er das auch tut. Und es nutzt diese Zeit. Klär doch nochmal ganz praktisch zu Hause, was erwartet denn die Familie, jeder Einzelne von dem Heiligen Abend? Klärt mal, was sich jeder wirklich wünscht. Also ich brauche nicht jedes Jahr einen Schlafanzug zu Weihnachten. Es gibt auch emotionsvollere Geschenke. Wenn die Dinge geklärt sind, kann man leicht Leute glücklich machen. Erwartet was. Vor allem auch von Jesus und er lässt euch nicht hängen. Ein Freund von mir ist wirklich ein Drama. Verheiratet, 3 tolle Kinder, aber die Ehe ist seit Jahren tot. Tot. Da läuft alles, die Finanzen, der Job, alles sieht top aus, aber die leben eigentlich nur eine WG. Seine Frau will nichts mehr ändern, aber der hat noch nicht aufgegeben. Und jetzt hat er geschrieben, hey, betet für mich, ich will jetzt in dem Jahr nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Ich will tun, was irgendwie geht, um vielleicht meine Ehe nochmal zu retten. Mein Freund ist ratlos, wir, seine Kumpels sind ratlos, menschlich unmöglich, aber ein wunderbarer Ratgeber, der kann da nochmal was tun. So wollen wir glauben und beten, dass der nochmal was in die Bewegung bringt. Verschiedene Hoffnungen und Erwartungen Jesus bringen, der kann das Unmögliche möglich machen. Und so lädt er jetzt ein und ich habe die Krippe deswegen absichtlich vorne hingestellt. Wenn wir jetzt dieses Lied gleich singen, ich stehe an deiner Krippe hier, dann lade ich dich ein, dieses Lied bewusst mitzusingen. Und es hatte Paul Gerhard geschrieben, 30-jähriger Krieg, voll Chaos damals. Seine eigene Familie hat selber Kinder verloren. Und trotzdem sagt er, ich stehe an deiner Krippe her und bringe dir mein Leben. Ich lade euch ein, in Gedanken zu dieser Krippe zu kommen. Stellt euch vor, ihr steht jetzt da in Bethlehem bei Jesus. Und jetzt eure Chance, er sagt, ladet ab, ladet ab, ladet ab und erwartet, dass Frieden in euer Leben hineinkommt von dem, der wirklich das kann. Und ich bitte euch jetzt dazu aufzustehen und wir singen jetzt dieses Lied als Gebet. Genau.
Das Lied hatte im Original 15 Strophen. 15. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen. Wir singen nur 5. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar. Erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein Gottes werde. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbeten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und kehre bei mir ein, du mit allen deinen Freuden.
So, wir können uns wieder hinsetzen. Ja, wir sind jetzt am Ende unseres ersten Teils des Gottesdienstes angekommen. Und bevor wir jetzt dann gleich übergehen zum gemeinsamen Austausch und miteinander reden, wird uns nachher gleich der Stefan noch den Segen zusprechen. Davor singen wir gemeinsam das Segenslied und während des Liedes werden wir noch die Kollekte einsammeln. Ganz herzlichen Dank für das, was ihr reinlegt. Und ich wünsche euch allen noch heute einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Tschüss zusammen!
Und weil es den Friedefürst gibt, deswegen kann ich euch diesen Segen zusprechen. Und der Friede Gottes, der größer und höher ist als unser ganzer Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.